Der S3-Podcast.
Erzähler der Nacht, die dunkle Seite der Liebe, gesammelte Olivenkerne oder sein neues Buch «Das Geheimnis des Kalligrafen». Der Rafik Shami schreibt seit rund 30 Jahren auf Deutsch. Seit bald 40 Jahren lebt er in Deutschland. Gross geworden ist er aber in Syrien, in Damaskus. Und das Damaskus von den 50er, 60er Jahren ist häufig auch die Inspirationsquelle und der Handlungsort seiner Geschichten. Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt tauchen gerne in diese Geschichten ein. Seine Bücher sind in 24 Sprachen übersetzt. Das Arabische fehlt aber noch. Im Moment ist der Rafik Shami in der Schweiz auf Lesereise mit seinem aktuellen Buch «Das Geheimnis des Kalligrafen». Heute macht er Halt bei uns im Fokus und ich freue mich über den Besuch am Mikrofon Marina Villa. Rafik Shami, übers Wochenende sind grosse Teile der Schweiz mit Schnee gepudert oder gar dick überzogen worden. Sie sind in der syrischen Hauptstadt Damaskus gross geworden. Wann haben denn Sie das erste Mal Schnee gesehen, gefühlt und auch gerochen?
Das war im Libanon. Ich war 3 Jahre in einem Kloster. Mein Vater wollte aus mir einen Pfarrer machen. Und dort in den hohen Bergen, ich war total fasziniert. Ich habe auch, glaube ich, eine Lungenentzündung damals gekriegt. Weil ich zu leichtsinnig rausgegangen bin, habe ich mich hingeschmissen auf den Schnee. Ich war ein kleines Kind. Also es war ein wundersames Erlebnis, weil das war für mich unvorstellbar, mitten in Arabien Schnee aus dem Himmel fallen zu sehen. Und das war schon eine große Überraschung, ja.
Wie alt waren Sie, wenn Sie sagen, Sie haben sich da in den Schnee geschmissen? 10, das machen normalerweise 10, ja eher 10. junge Hunde.
Ja, ja, also ich war auch ein junger Hund. 9, 10 Jahre alt war ich. Bis 13 blieb ich da und da war ich durch Erkrankung dann aus dem Kloster gegangen. Ich hatte eine eitrige Meningitis und musste schnell ins Krankenhaus.
Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Vater wollte aus Ihnen einen Pfarrer machen.
Ja, wir sind katholisch, also die Europäer vergessen schnell, dass wir das ihnen vor 2000 Jahren exportiert haben. Also die christliche Gemeinde ist die urchristliche Gemeinde. Wir wurden nicht missioniert, wir gehörten hier und hierher und lebten da immer über Jahrtausende schon.
Also in Syrien, in Damaskus?
In Syrien, selber. Damaskus. Meine Eltern stammen aus einem aramäischen Dorf, 50 Kilometer nördlich von Damaskus. Es ist ein berühmtes Dorf, weil das bis heute noch Aramäisch spricht. Es heißt Malula. Und dann aber, das Leben fand in Damaskus statt. Also mein Vater war Bäcker und Konditor und wir lebten die ganze Zeit in Damaskus. Aber im Sommer sind wir in die Berge, in dieses Dorf, in dieses christliche Dorf gegangen.
Sie sagen, Ihr Vater war Bäcker. Ich meine, ich habe mir als Kind immer vorgestellt, ich würde wahnsinnig gerne mal in eine Bäckerei einbrechen und die Nacht da verbringen. Das war für mich so quasi das höchste aller Ziele. War das für Sie als Kind auch so die Backstube oder stellt man sich das ganz falsch romantisch vor und kann es nicht mehr sehen?
Das haben mir meine Mitschüler in der Eliteschule der Christen, wo wir waren, immer geschwärmt. Ich wäre gerne der Sohn deines Vaters. Dann hätte ich jeden Tag Kuchen gegessen und so weiter. Ich habe gesagt, sei froh, dass du nicht sein Sohn bist, weil ich die Bäckerei gehasst habe. Es ist immer an uns gewesen, unser Vater zu helfen, wenn Arbeiter fehlten. Und es ist wirklich nicht lustig, da mit Mehl im Hals und mit wahnsinniger Hitze. Und das im Orient, wo ohnehin draußen teuflische Hitze und Höllenhitze ist. Und drinnen keine Luft mehr, nur Schweiß, nur Mehl und nur Kratzen. Und ein schlecht gelaunter Vater, weil irgendwas mit dem Teig nicht gestimmt hat, irgendwas mit dem Kuchen nicht gestimmt hat, weil die Sablé gebrannt ist, weil irgendwelche Sandkuchen schief gelaufen ist. Und das müssen wir dann mitnehmen nach Hause, weil die Kunden sowas nicht kaufen. Also waren bei uns 3 Wochen als Nachtisch diese verbrannten Dinge.
Sablé.
Natürlich. Und da habe ich gesagt, also wir tauschen, wenn ihr wollt. Also der eine Vater war Gemüsehändler und der andere war Goldschmied. Ich wäre gerne ihr Sohn mit Gold gespielt. Oder sowas.
Sie haben gesagt, Sie waren an einer Eliteschule. Wie muss man sich das vorstellen? Also im Damaskus, Sie sind 46 geboren, sagen wir Mitte 50er Jahre. Wie ging das zu und her und warum sind Sie da überhaupt hingekommen?
Also mein Vater war ein merkwürdiger Typ, der hatte immer eine These im Kopf und dafür muss ich ihm dankbar mein Leben lang sein. Die christliche Minderheit kann nur durch Wissen und Fleiß bestehen. Wir haben keine Hoffnung, dass der Staat uns was hilft oder sowas. Deshalb sagte er, werde nie Beamter, sondern lerne. Und er schickte uns in diese Eliteschule. Eliteschule können Sie sich vorstellen, eine sehr moderne, sehr schöne, wie ein Jugendstil-Villa war das, mit dem besten Lehrer der Stadt. Sogar mit Labor. Können Sie sich vorstellen, in Damaskus, dass ich als Schüler bessere Schullabors hatte als die Schüler heute in Deutschland. Also Physik und Chemie im Labor haben wir das gelernt, mit dem besten Französischlehrer, mit dem besten Arabischlehrer und mit einem System, der jesuitisch ist, also der streng ist. Also wir hatten Ganztag Gymnasium, wo Leute in Europa heute diskutieren, ob nicht Ganztag doch gut ist, nicht wahr? Aber es war sehr streng. Also wir müssen viel machen als Schüler. Wenn ich heute die Schüler gucke, also die tun nicht viel. Die haben viel Wissen, aber die tun nicht viel, wie wir da in der Schule gemacht haben.
Also Ihr Sohn, der jetzt 16 ist, der hat es einfacher?
Er hat es schöner. Er hat es schöner. Der hatte demokratische Lehrer. Der hatte Lehrer, die sogar ihn mild fragen, ob er nicht einen Test machen würde. Also wenn ich das höre, Lehrer lassen abstimmen, ob der Klasse doch nicht endlich einen Test schreiben soll.
Sie machen keine Witze, das ist so.
Das ist so. Zwischendurch sind Lehrer zu demokratisch manchmal und die stellen das zur Abstimmung. Also. Und das finde ich grenzt an Lächerlichen. Also weil Lernen muss auch mit Disziplin verbunden sein. Nicht nur mit Strenge, nicht mit Gewalt, nicht mit Langeweile. Das hat damit nichts zu tun. Aber man muss auch ein Pensum lernen. Sonst ist die Schule nicht ein so Verbringung von Zeit oder Totschlagen von Zeit. Wie dem auch sei, hat mein Sohn es besser. Der hatte eine wunderbare Mensa im Ganztag-Gymnasium, ist extra Koch für die Schule, kriegen sie nicht so irgendein Essen. Wir hätten uns mit Sandwiches also begnügen müssen, weil keine Küche für uns war.
Jetzt, Sie haben ja dann später Chemie studiert, es ist irgendwie nichts geworden mit dem Pfarrer. Woran Nein. ist das gescheitert? Hat Sie das nicht interessiert? Mussten Sie sich gegen den Vater durchsetzen oder war das dann relativ einfach?
Es war nicht einfach. Mein Vater war sehr enttäuscht. Also, denn er hat es mit meinem Bruder Antonius versucht und der hat sich vom Fenster runter abgeseilt und ist geflüchtet, ist von Bus zu Bus, von Taxi zu Taxi nach Hause, hat sich durchgeschlagen. Und die Pfarrer dort waren entsetzt, dass er so abgehauen ist vom Kloster, als wäre das Kloster ein Gefängnis. Das war für sie, das waren die Père Blanc bei ihm. Das war ein Orden aus Frankreich. Ich war durch Krankheit, wahrscheinlich die Krankheit war mein Widerstandform. Ich war immer leise als Kind und durch diese Erkrankung habe ich Widerstand geleistet, was meinem Vater nicht geschmeckt hat. Nach der Heilung hat er gesagt, wollen wir nicht zurück? Ich habe gesagt, nein. Dort werde ich sterben, hier werde ich leben. Und ich habe die Gasse geliebt, ich habe meine Mutter geliebt, ich habe meine Mutter sehr vermisst eigentlich. Die war meine beste Freundin, bis ich Syrien verlassen habe, war sie eine ganz tapfere, gute Freundin für mich. Und ich habe all das vermisst, diese alte Stadt Damaskus, die liebe ich. Ich bin besessen von Damaskus. Und da im Kloster im Libanon, bei aller Ehre für die Jesuiten und für diese schöne Libanon, aber ich habe meine Gasse vermisst, ich habe diese Rufe der Verkäufer vermisst, ich habe diese Gelassenheit von Damaskus vermisst. Und der Grund war, es war mir zu streng. Wir müssten Soutane tragen, wir müssten die Haare abrasiert bekommen, wir müssten mit Sandalen herumlaufen. Das war im Winter auch. Das war mir nicht zu streng. Ich war etwas verwöhntes Kind in Damaskus. Also und Damaskus ist eine Stadt der Gelassenheit und in diesem Kloster kannten diese das Wort Gelassenheit nicht.
Das widerspricht sich per se Jesuiten und Gelassenheit?
Ja, das spricht sich per se, ja, weil das ist eine disziplinierte Gemeinschaft ist. Sie hat mir aber viel geschenkt an Wissen. Die Jesuiten sind keine schlechte Wissenschaftler, sondern sehr hervorragende Wissenschaftler. Ich verdanke ihnen viel. Also wenn ich jetzt kritisch werde, dann ist es nur, weil es mir als Kind nicht geschmeckt hat. Aber
das ist ja verständlich, dass man das mit 9 oder 10 nicht wirklich
nicht versteht, findet. Was der Hintergrund ist. Die wollen Pfarrer haben, die nicht jetzt in Dörfer gesteckt werden, sondern Pfarrer, die wirklich eine Theologie machen mit viel Wissen und viel mit viel Gekonntheit. Also Jesuiten haben manchmal die besten Physikprofessoren und der Mathematikprofessoren in Beirut gehabt. Aber es passte mir nicht als Kind. Also, deshalb bin ich zurückgekehrt eigentlich.
Wie sind Sie denn auf die Chemie gestoßen, dass Sie später studiert haben und Sie haben ja auch promoviert, Sie sind Doktor der Chemie? Man würde es fast nicht glauben eigentlich, weil Sie was ganz anderes
doch,
tun
doch, Sie können das ruhig glauben.
Ich glaube es Ihnen.
Sehr, sehr lieb. Ich will nicht jetzt die Bescheidenheit heucheln, ich habe ein hervorragendes Gedächtnis. Das ist das, was mich auch als Erzähler rettet. Ich kann einen ganzen Roman erzählen, ohne Buch in der Hand zu halten. Werde ich auch.
Das werden wir noch ausprobieren.
Das werden wir machen auch. Aber wer gutes Gedächtnis hat, kann mit Chemie sehr gut haushalten. Chemie braucht Gedächtnis, anders als Mathematik, die viele Kombinationen braucht. Und da wollte ich eigentlich, mein Plan war ganz einfach. In Syrien kann man von Literatur nicht leben. Mein Vater sagte, gut, du bist begabt in der Schule, in der Sprache, aber wähl dir einen anständigen Beruf. Und das andere kannst du immer noch nebenbei machen. Ich habe am besten gefunden Lehrer. Ich wollte Lehrer werden. Zumal die Ferien bei uns, wie in allen südlichen Ländern, wie in Italien, wie in Spanien, wie in Griechenland, 3 Monate betragen am Stück. Dafür haben wir 9 Monate ohne Ferien fast. Weihnachten 1 Woche, Ostern 2 Tage nur. Es gibt kein Pfingstferien, solche Geschichten. Und Herbst- und Winterferien gibt's nicht bei uns. Es gibt überhaupt keinen Winter. Wo sollen die Ferien herkommen? Also, aber ich habe gedacht, mir die Illusion gemacht, ich werde Lehrer und ich werde dann Geschichten schreiben. Und da ich begabt in der Chemie war, habe ich gesagt, Chemielehrer ist immer gesucht. Naturwissenschaft ist in Syrien sehr, sehr geliebt und gesucht. Und da habe ich mir vorgestellt, sogar Lehrer in der eigenen Schule, wo ich aufgewachsen bin, die haben mich sehr gemocht, die Leitung. Und mein Vater hatte ein Wörtchen zu reden in der Leitung, weil er in der katholischen Gemeinde Vorstand war. Und diese Schule gehörte diesem Vorstand. Also ich habe mir nicht so viele Illusionen gemacht. Wollte ich Lehrer werden und dann Schriftsteller. Aber es ging nicht. In einem Land, in dem die Diktatur herrscht, gehen viele Träume kaputt.
Sie sind ja dann 1970 weggegangen. Ja, 71.
Ja, 70 gegangen, aber ich habe im Libanon 3-4 Monate mich versteckt. Mhm. Und vom Libanon bin ich dann nach Heidelberg geflogen, 71.
Ich meine, heute noch oder heute, seit vielen Jahren gilt Syrien ja als sogenannter Schurkenstaat in Anführungs- und Schlusszeichen. Was war für Sie der Auslöser, dass Sie 70 weggegangen sind und auch ja auf sehr vieles verzichtet haben? Sie haben vorhin gesagt, Damaskus ist meine große Liebe. Sie waren seither nie mehr da. Also warum ging es nicht mehr?
Also Syrien ist kein Schurkenstaat. Das hat der große Schurke Syrien so genannt. Das ist der George W. Bush. Aber Syrien ist eine Diktatur. Ich habe das weniger jetzt aus politischen Gründen verlassen. Ich war am Ersticken. Wissen Sie, ich bin ein Erzähler und ich wollte gerne erzählen. Aber wenn jede Erzählung dem Zensor vorgelegt wird und dann jede zweite Zeile findet dieser Typ etwas angedeutet, vielleicht kann das der Präsident gemeint sein oder vielleicht meinst du die Baas-Partei oder sowas. Ich war müde eigentlich. Ich bekomme eine Geschichte zurück, zensiert, die Hälfte ist rausgestrichen. Es ist nicht mehr meine Geschichte. Ich habe gesagt, das ist nicht meine Geschichte. Meine Geschichte hat Humor, hat Lachen, hat Fantasie, hat Liebe, hat Wildheit. Das ist hier eine geschnippelte. Und da fing ich an, fast krank zu werden im Herzen. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr. Und ich wollte raus und ich wollte legal raus, weil ich alles noch wirklich im Rahmen einer braven Karriere als Lehrer. Ich habe beantragt, ich möchte meinen Doktor machen und da wir in Syrien nicht promovieren können, wir haben keine Industrie, keine Forschung, haben sie mir erlaubt, ich wollte nach Frankreich. Frankreich hat große, schwere Bedingungen finanzieller Art. Deutschland war sehr liberal, ich bin nach Deutschland gekommen. Und ich wollte eigentlich schnell promovieren und zurückkehren, aber hier in Heidelberg habe ich mich eingemischt politisch gegen die Diktatur und ich habe offen gesprochen. Ich kann nicht in Deutschland leben und mit geschlossenem Mund. Und jeder Zweite fragt sie auch so, wie sie mich jetzt fragen, was halten sie von diesem Regime und so weiter. Und natürlich gab Spitzel, deren Aufgabe einzig und allein uns anzuzeigen, also Spitzel der Botschaft. Und nach ein paar Wochen ist das in Damaskus schon, Rafiq Shami hat auf die Regierung geschimpft und meine Rückkehr wurde nicht mehr möglich.
Sie haben da ja auch den Namen geändert. Also Rafiq Sham ist ja nicht Ihr ursprünglicher, Ihr richtiger Name. Haben Sie das einfach gemacht, um eine neue Biografie zu bekommen? Weil ich meine, jedermann in Syrien oder die es interessiert, wissen ja, dass Rafiq Sham der ist, der damals weggegangen ist.
Nein, das habe ich in Damaskus genommen. Das habe ich nicht in Deutschland genommen. Und viele wissen nicht, welchen anderen Namen ich habe. Das ist nicht wahr. Also viele wissen, Rafiq Sham ist ein syrischer Autor. Mehr nicht. Also, aber ich habe das angenommen in Damaskus, als ich im Untergrund giftige Erzählungen, Anti-Militär-Aufrufe geschrieben habe. Ich hasse Militär, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, Militär ist die dümmste Erfindung der Menschheit. Also wenn es eine dumme Erfindung ist, dann ist Militär. Dass man mit Nachbarn, mit Waffengewalt die Sache regelt, nicht mit Sprache zu sprechen. Also ihr seid etwas lästig, bitte nehmt euch doch ein bisschen zusammen und so. Aber nein, sondern man richtet die Waffen gegen einen und der Stärkere bestimmt, was da gesagt wird. Das ist dämlich. Also, aber wie dem auch sei, ich habe im Untergrund geschrieben und zwar wirklich auch manchmal gegen die Kirche, gegen die herrschenden Muftis und Ayatollah und so weiter. Und ich wollte meine Familie schützen. Der Araber ist immer besorgt, dass seine Familie nicht beschädigt wird. Ich bin immer noch der Sippenkind, der Sohn, das Sippenkind, das darauf achtet, dass bloß nicht die Mama und Papa was abbekommen auf dem Kopf.
Aber hat das funktioniert?
Das hat funktioniert. Das war
aber das überrascht mich, weil ich meine, ein System wie das von Syrien, das seinen Untergrund, ich sage jetzt mal, kennt, oder auch, ich meine, gut, Sie sind jetzt seit sehr vielen Jahren weg. Aber
ja, da war das Regime nicht so fest genau wie heute. Moment mal, das hat in den Anfängen funktioniert. Nein. Ah. Das Regime war nicht von Anfang an sattelfest, Entschuldigung. Das waren 3-4 Putsche, 3-4 Regime waren das.
Sie sprechen von damals.
Das von, ist damals heute anders. Von damals. Okay. Und dann, als ich ins Ausland ging und fand zum Glück, dass Rafik Shami auf Deutsch aussprechbar. Also hätte ich mich Abdullah, Abdulhamid, Abdulqader genannt, das kann kein Mensch aussprechen, das hätte ich verzichtet. Aber Rafik Shami ist auf eine andere Art mir vertraut. Weil wenn ich mich meinetwegen George Shaheen genannt habe, was schön ist, George und Shaheen, Shaheen ist der Buzzard, also, und das ist ein berühmter Familienname, hätte ich mich fremd gefühlt. Aber Rafik bedeutet Freund, also wir rufen uns gegenseitig Rafik. Und Shami bin ich auch. Shami heißt Damascena. Das heißt, ich habe nicht eine Sekunde Entfremdung gegenüber diesem Namen, sondern wenn man mich Rafik Shami nennt, ist sehr nah an meinem Herzen. Also ich bin gerne ein Damascena, gerne ein Freund. Und daher habe ich das gesagt, das ist ein Glück, dann behalte ich das in Deutschland.
Wie sagt Ihnen Ihre Frau?
Je nachdem. Wenn wir Gäste haben, sagt sie Rafik, und wenn wir allein sind, sagt sie mir Sohail. Mein bürgerlicher Name heißt Sohail, das ist Morgenstern. Und Fadel ist, mein Nachname bedeutet tugendhaft. Und das habe ich nicht sehr gerne gemocht als Schüler. Wenn die Schüler hinter mir her riefen, hey, tugendhaft, das ist nicht aber gerade tugendhaft, was du gerade machst. Das war wirklich lästig. Also. Aber meine Frau unterscheidet sehr und mein Sohn komischerweise auch. Also wenn wir Gäste haben, sprechen sie mit mir nur als Rafik. Aber wenn wir allein sind, sagen sie ganz zärtlich, Sohail, also Sohail, gib doch nach. Also so, oder wir gucken doch den Film und nicht den Film, den du willst. Und da kriegen sie mich klein, wenn sie Sohail sagen.
Dann sind sie machtlos.
Ja, bei den zwei sowieso. Sozusagen. Also ich bin ausgeliefert.
Ich habe vorhin gesagt, Sie haben einen hohen Preis bezahlt. Sie sind seit knapp 40 Jahren sind Sie jetzt, waren Sie nicht mehr in Damaskus. Weshalb eigentlich nicht? Ich meine, Sie sind ja, wenn ich richtig informiert bin, auch deutscher Staatsbürger. Das heißt, Sie haben einen deutschen Pass. Würde Ihnen wirklich was zustoßen, wenn Sie nach Syrien gingen?
Also erstmal rede ich, wenn Sie wünschen, über den hohen Preis. Der höchste Preis bezahlte ich, als ich Damaskus nicht mehr betreten durfte und meine Mutter nicht mal in ihrer Krankheit besuchen durfte. Alles am Telefon. Können Sie sich das vorstellen? Die allergeliebteste Person auf der Welt sagt am Telefon, wann kommst du? Und ich muss sie belügen, damit sie keinen Schock bekommen. Sag ich, bald. Ja? Und dann dürfte ich sie nicht beerdigen. Da war ein Bruch in meinem Herzen, also gegenüber Syrien. Das ist gegenüber das Regime, gegenüber dem Regime. Also.
Aber Sie hätten da wirklich nicht gehen können?
Nein. Jetzt komme ich drauf. Sie. Ich komme drauf jetzt auf den nächsten Teil Ihrer Frage. Das hat aber ein befreiendes Moment, wenn Sie erlauben. Wenn man all das verliert, auf was soll ich achten? Auf die Feuilleton? Auf die Kritiker in Deutschland? Auf Rücksichten auf irgendeinen Verleger, der aus mir Massenprodukt machen will? Sage ich, stopp, ich mache kein Buch mehr. Das hat mir einen Mut gegeben für die Befreiung meiner Zunge, dass ich sage, das Exil ist nicht nur bitter. Das Exil kann auch befreiend wirken. Jetzt, der zweite Teil Ihrer Frage. Ich neige nicht zum Märtyrertum. Ich bin jemand, der lieber einen Rotwein genießt als ein Gefängnis und gute Presse. Entschuldigung. Also, wenn ich mit deutschem Pass gehe, gilt das in allen Ländern der Erde, gelte ich als deutscher Staatsbürger. In Syrien nicht. In Syrien bin ich Staatsbürger des Landes, in dem ich geboren bin. Und auch in Genf beachten Sie das nicht. Sie beachten immer das Recht des Geburtslandes auf einen Menschen. Das heißt, dort bin ich Syrer und bin ich ausgeliefert. Und ich wollte eine verbindliche Zusage, dass der Staat mich nicht amnestiert. Das habe ich nicht nötig, weil amnestiert heißt, habe ich irgendein Verbrechen gemacht. Mir die Hand reicht, ich reiche die Hand. Ich bin gerne bereit zu verzeihen, dass Sie mich so gequält haben all die Jahre. Ich möchte aber eine Garantie aus höchster Stelle, dass ich willkommen bin. Und diese Garantie lege ich im Auswärtigen Amt in Deutschland und dann reise ich mit meiner Frau und mit meinem Sohn nach Damaskus. Dann würde ich gerne die Orte meiner Kindheit sehen und mit meinem Kind auch, mit meinem Sohn gerne Murmeln in meiner Gasse spielen, weil ich bis heute noch hervorragend Murmeln spielen kann. Und das habe ich ihm versprochen. Aber ohne diese Garantie gehe ich nicht. Ich habe viele kleinere Garantien bekommen, aber die waren unglaubwürdig. der Botschafter in Deutschland, der wollte mit mir Großes anfangen. Da habe ich gesagt, bevor Sie Großes mit mir anfangen, sorgen Sie dafür, dass ich mein Land besuchen kann. Es ist doch schizophren. Sie wollen in Deutschland mit meinem Namen protzen und Sie wollen nicht, dass ich mein Land besuche. Ja, fahr runter, hab keine Angst. Hab gesagt, das ist wirklich herrlich. Hab keine Angst. Sind wir in Syrien, in der Schweiz oder was? Wenn ich verschwinde, dann ziehen Sie Ihre Finger und zurück und dann ich bin hängen geblieben. Nee, mache ich nicht.
Also das Misstrauen ist sehr tief. Sehr groß, Sie wollen wirklich diese...
Ja. Und ich reise auch in kein arabisches Land, weil die arabischen Länder sich gegenseitig ihre Gegner ausliefern. Die arabischen Länder sind unzuverlässig. Ich habe einen Freund, der in Algerien landet und wird sofort verhaftet nach Syrien abgeschoben.
Wir hören etwas Musik und zwar sprechen wir nach La Noyée, ein Musikstück aus Amélie, dem Film, den ganz viele kennen, über ihr neues Buch. Also ja, es ist ein paar Monate alt, sie sind mit diesem Buch im Moment auf Lesereise und vielleicht sagen sie uns doch trotzdem, was es mit dieser Musik und dem Buch schon auf sich hat.
Bei jedem Roman, komischerweise, begleitet mich eine Musik. Nicht, ich mische nicht. Diese Musik darf nicht verbale Teile haben, also darf keine Wörter haben, weil das mich lenkt. Und komischerweise, meinetwegen Divertimenti, haben mich bei einem alten Roman begleitet. Bei der dunklen Seite der Liebe hat mich Peter Gabriel, die Passion Jesu Christi begleitet. Und bei dem Kalligraphen von Anfang bis zum Ende, 3 Jahre lang begleitete mich die Amélie-Musik. Ich höre sie immer an Stellen, wo ich müde bin vom Roman, wo ich traurig bin. Lasse ich die mal eine halbe Stunde laufen und da bin ich ganz gelassen. Und plötzlich finde ich Lust, wieder zu schreiben. Diese Musik hat einen ganz, ganz besonderen Einfluss auf mich. Beim Schreiben begleitet sie mich, macht sie mich heiter, macht mich auch melancholisch manchmal. Und so bei jedem Roman höre ich, meine Familie war entnervt. Also aus meinem Büro kam immer wieder dieselbe Musik. Und natürlich habe ich die Tür gedichtet und gemacht, damit sie nicht gestört sind. Aber man hört das zwischendurch. Und dann habe ich ihnen das erklärt und das verstehen sie dann jetzt. Also dass ich immer dieselbe Musik höre.
Mit seinem aktuellen Buch «Das Geheimnis des Kalligraphen» ist der Rafik Shami in diesen Tagen auf Lesereise durch die Schweiz, Bern, Basel, Olten, Zürich. Jeden zweiten Abend in einer anderen Stadt, einem anderen Hotel, Dutzende, vielleicht Hunderte von Zuhörerinnen und Zuhörern, Moderatoren, die vermutlich immer die gleichen Fragen stellen. Mögen Sie eigentlich Lesereisen?
Ja, sehr. Ich liebe Erzählen, weil das die zweite Hälfte meiner Seele. Ich bin gerne auf der Bühne. Ich erzähle in der Tradition des mündlichen Erzählers. Ich sehe diese Verwandlung in den Augen meiner Zuhörerinnen und Zuhörer von Erwachsenen zu lauschenden Kindern. Und das befriedigt mich. Das versetzt mich in Rausch. Deshalb muss ich mich disziplinieren, dass ich die Geschichte nicht so ausweite, dass sie am Abend nicht mehr endet, sondern eher disziplinieren, den roten Faden nicht zu verlieren. Was mich nervt, ist natürlich der Wechsel des Hotels. Was mich nervt, ist Autobahnstaus, wo ich dann 3 Stunden vor einem Kreuz stehe und nicht weiterkomme. Aber das Erzählen selbst mache ich gerne, und zwar massiv, von Roman zu Roman, und dann ziehe ich mich zurück zum Schreiben. Jetzt bin ich auf einer Tournee, wie Sie gesagt haben, die hat 100 Termine. Von September bis Mai bin ich 100 Mal in 100 verschiedenen Städte, deutsche, schweizerische und österreichische Städte. Und danach ziehe ich mich vollkommen zurück und mache ich keinen Vortrag mehr bis zum nächsten Roman.
Sie haben ja gesagt, Sie erzählen gerne, und das finde ich sehr speziell. Sie können ja ganze Passagen auswendig rezitieren. Sie haben uns vorhin gesagt, gutes Gedächtnis hilft bei Chemie. Jetzt, ich habe zwar das Buch hier, das Geheimnis des Kalligraphen, aber ich glaube, Sie brauchen es gar nicht.
Ich brauche es gar nicht. Und manche Zuhörer kamen zu mir manchmal, weil sie zum ersten Mal bei mir waren und sagten, die Erzählung war nicht schlecht, aber die ganze Zeit warteten wir, dass die Lesung anfängt. Warteten wir, dass sie ernsthaft ein Buch nehmen und lesen. Und dann haben wir erst spät gemerkt, Sie sind ja ein mündlicher Erzähler. Habe ich gesagt, ja, ich bin ein mündlicher Erzähler. Das war eine Lücke in der literarischen Gesellschaft der deutschsprachigen Räume, muss man sagen, nicht des deutschsprachigen Raumes. Das sind Räume, die sind verschiedene Sprachen inzwischen. Dass ich das gefunden habe, diese Lücke, habe ich gefühlt, dass jemand auf die Bühne geht und seine eigenen Texte frei erzählt.
Aber wie machen Sie das? Lernen Sie das wirklich auswendig oder prägen Sie sich's einfach ein?
Auswendig würde ich keinem empfehlen, weil das eine tödliche Geschichte ist.
Das ist auch schrecklich, da verliert man ein Wort und dann haben Sie
Blackout. Nein. Ich verinnerliche den Roman durch intensive Arbeit am Roman, und nachdem der Roman fertig ist, mache ich mir einen roten Faden. Was kann ich, wissen Sie, ich erzähle 1,5 Stunden, nicht wahr? Da können Sie höchstens 30 Seiten erzählen. Sie kennen das ja als Kollegin, die im Rundfunk arbeitet. Schneller als 3 Minuten können Sie eine Seite, sonst werden Sie sie verschlucken. Das geht nicht. Ich muss ja nuanciert erzählen und dann dem Lachen einen Raum geben. Es gibt auch viel Lachen bei mir, deshalb muss ich Pause machen, bis die Leute aufhören. Das heißt, höchstens 30 Seiten. Jetzt bedenken Sie mal, 30 Seiten von 450 Seiten. Das heißt, ich bin angewiesen, einen Bogen zu bilden. Ich nenne das inzwischen Ohrfilm. Das ist ein Film für die Ohren der Menschen, ein Kino für das Ohr, in dem ich einen roten Faden mache und das über Monate mir verinnerliche. Was könnten für Lampignons noch an diesem Bogen hängen? Und ich habe mehrere Lampignons, ich wechsle, damit ich mich selbst nicht langweile. Aber auswendig lernen würde ich niemandem empfehlen, um Gottes Willen. Man muss etwas verinnerlichen und dann frei erzählen.
Ich weiß nicht, haben Sie sich überlegt, was Sie jetzt uns vortragen möchten, oder entscheiden Sie das spontan, so nach Stimmung?
Sie müssen sagen, wollen Sie von Anfang, von der Mitte, vom Ende, was Sie wollen? Also kann ich.
Ich finde den Anfang zwar schön, aber ich denke, den haben Sie wahrscheinlich schon hundertmal erzählt.
Ich erzähle Ihnen ein Erlebnis von der Nora, die, als sie noch Mädchen ist, in einer Straßenbahn. Einverstanden?
Vielleicht müssen wir den Zuhörerinnen in einigen Sätzen sagen, worum es überhaupt geht beim Geheimnis des Kalligraphen. Es ist eine Liebesmordgeschichte plus, aber auch noch das Geheimnis der Kalligraphie. Ja. Darauf kommen wir vielleicht später noch.
Ja. Es ist auch eine Geschichte einer verbotenen Liebe zwischen einer Muslimin und einem christlichen Menschen. Und die Muslimin ist die Nora. Die Nora ist die Frau des Kalligraphen, des berühmten Kalligraphen, der ihr überhaupt nichts erzählt von seinen Geheimnissen, sondern sie fernhält und quält auch manchmal. Und sie lernt diesen Laufburschen kennen und verliebt sich in ihn, obwohl er weder Robert Redford noch Brad Pitt also darstellt, sondern eher hässlich, aber er hat eine göttliche Gabe, Menschen zum Lachen zu bringen und ihr Herz zu kitzeln mit dieser unsichtbaren Feder und so weiter. Und Nora beschreibe ich ihre Kindheit am Anfang und beschreibe ich die Kindheit ihrem Pendant, diese Geliebten aus dem Elend kommenden Christen.
Das klingt schön.
Ja, das erzähle ich. Und dann, ihr Vater war ein Sufi-Gelehrter. Das heißt, ein Mensch, der denkt, das Wissen ist notwendig für die Frauen, nicht der Schleier. Er lernt den Schleier, lernt das Kopftuch ab und sagt, das Einzige, was Frauen schützt, ist Wissen und Glaube. Wissen kann man in der Schule kriegen. Die Mutter wollte nicht, aber das mache ich kurz jetzt, damit wir die Zuhörer nicht langweilen. Und sie muss mit einer Straßenbahn fahren. Die Mutter ist entsetzt, sagte, was ist, wenn man die Straßenbahn entführt? Sagte der Vater, man kann eine Straßenbahn nicht entführen. Sie ist immer auf demselben Gleis. Also, und durch die Fahrten lernt die Nora als kleines Mädchen, wie viele Gesichter diese Stadt hat. Sie war in einer winzigen Gasse mit ihren Eltern, die so langweilig war, Sackgasse von drei Häusern, rechts und links überhaupt kein Haus, sondern ein Anislager. Und jetzt fährt sie durch die Stadt und sieht diese Verrückten, diese Reichen und diese Armen, diese Betrunkenen und diese Bettler. Sie sieht die Händler, sie sieht alle Gewürzemärkte, alles fährt sie vorbei. Und ein Typ stieg immer zwei Haltestellen später als sie, und das war ein Verrückter. Ein verrückter Armenier, der behauptet, er hat 99 Geheimnisse des weisen Salomon aufgeknackt. Es fehlt ihm nur noch eins. Und wenn er das Geheimnis lüften konnte, da würde er der Herrscher der Welt sein. Und ob Sie glauben oder nicht, die Damascener spielten mit. Die haben ihn nicht ausgelacht, sondern sagte, Majestät, wenn Sie das knacken, vergessen Sie meine Kleinigkeit nicht, ne, meine Wenigkeit. Er sagt, du kriegst Afrika. Und der Mann verbeugte sich vor ihm, küsste ihm die Hand, sagt, Afrika ist zu groß, kann ich das teilen mit meinem Schwager? Und wenn man ein Fremder in die Straße mal gekommen ist, hätte man gedacht, Damaskus ist eine große Psychiatrie unter freiem Himmel, weil die Damaszener alle verrückt spielten. Und wenn er einstieg, zahlte er keine Karte. Wenn er ins Restaurant ging, aß er ohne zu bezahlen. Die Leute verbeugten sich, sagte, Majestät, Sie essen gerne bei uns, wir haben die Ehre. Zigarre aus Kuba bekam er und alles. Aber Ende des Monats gingen sie zu seinem Sohn. Das war ein berühmter Uhrmacher, ein Armenier von der reichen Schicht. Und die legten die Quittungen vor und die wurden bezahlt mit Dankbarkeit. Und so, der Sohn war glücklich, dass die ganze Stadt seinen Vater erträgt und trägt, auf Händen trägt. Und der Vater soll im Bett, im Sterbebett gesagt haben, schade, das letzte Geheimnis habe ich doch nicht lüften können. Also ich gehe aus der Erde nicht als König. Also, und so solche Geschichten gibt es viele, in Fülle in diesem Roman.
Jetzt, ich weiß gar nicht, ob Sie dennoch ein Stück rezitieren wollen.
Ich kann sagen, Damaskus lag im Dunkeln noch unter dem Mantel der Dämmerung. Also wenn Sie das dichterisch haben wollen, gebe ich Ihnen dichterisch.
Wieso nicht? Noch ein Stück, wunderbar. Damit wir das noch hören.
Natürlich, gern. Noch lag Damaskus unter dem grauen Mantel der Dämmerung, als ein kurioses Gerücht seine erste Kreise unter den ersten Kunden der Bäckereien machte. Die Bäckereien waren die einzigen, die noch Licht zu dieser Stunde hatten. Zu dieser Stunde dufteten die Gassen von Damaskus nach Orangen- und Jasminblüten. Etwas später, als die Metzger und Falafelverkäufer und Gemüsehändler aufmachten und die Straße sich belebte mit Lastenträgern, mit Pferden und Schubkarren, und langsam rochen die Gassen nach Pferdeäpfeln, nach gebranntem Öl, da wussten die Bewohner des christlichen, jüdischen und muslimischen Viertels von der Flucht der schönen Frau. Denn das Haus des Kalligraphen lag am Schnittpunkt dieser Dreiviertel neben der Kirche der Heiligen Maria. Und das Gerücht wuchs zu einem unsichtbaren, aber sehr laut und hörbaren Ball. In allen Gassen hörten die Leute dieses Gerücht und nahmen das Gerücht gern in den Mund. Damaszener schlafen erst gerne ruhig, wenn sie an dem Tag mindestens drei Gerüchte gehört und vier verbreitet haben.
Es ist wirklich so, Sie haben vorhin gesagt, Ohrkino, das ist es tatsächlich.
Ja, ich versuche, ich meine.
Sie haben es vorhin zwar gesagt, ich meine, das Schreiben ist ein Akt und Das Erzählen ist dann ein zweiter. Jetzt, wenn wir beim Buch noch bleiben, also das ist ja das Letzte, das Sie geschrieben haben, ich finde es wirklich sehr speziell, dass man dem Thema so quasi die Unveränderbarkeit der arabischen Kalligrafie ein Buch widmet. Ich meine, es interessiert ja nicht wirklich per se.
Ich muss Ihnen sagen, dass die Frage ist eine ganz wunderbare Frage. Ich hoffe, dass ich mich kurz halten kann. Ich muss Ihnen sagen, ich war sehr müde nach dem großen, gewaltigen Roman »Die dunkle Seite der Liebe«. Ich bin glücklich, dass das Publikum das angenommen hat. Das ist eines der erfolgreichsten Bücher, die ich geschrieben habe. Das ist inzwischen, obwohl 1000 Seiten, in 10 Sprachen übersetzt. In Italien ist das Bestseller, in Spanien ist das Bestseller geworden. Ich bin sehr dankbar, weil das ist ein sehr schwerer Stoff gewesen. Danach wollte ich mich entspannen. Ich wollte keine Politik mehr. Ich wollte einen Roman schreiben, der nur Liebe und Schönheit der Sprache. Und dabei entdeckte ich, dass die arabische Sprache unbeweglich ist. Die ist seit 1200 Jahren nicht reformiert. Die hat so viel Ballast aus der alten Zeiten. Und ihre Buchstaben genügen nicht der Moderne. Wir haben kein P wie Paul, kein W wie Willi, kein E wie Emil, kein O wie Olten. Haben wir nicht. Und die meisten europäischen Begriffe haben diese 4 Buchstaben. Das heißt, da die europäische Kultur weltführend ist, müssen wir kommunizieren mit ihr. Und wir können das nicht. Computer kann man das nicht schreiben. Und jetzt habe ich etwas entdeckt. Kalligraphie ist eine wunderbare Angelegenheit, nachzudenken, dass unsere Kinder hier auch im europäischen Raum kaum noch Handschriften beherrschen. Die wachsen mit schlechter Schrift und steigen um auf den Computer, ohne jemals in den Genuss, die Schrift schön gemacht zu haben. Und diese Handschreiben hat großen Einfluss auf unser Hirn. Ich kann das nicht nachweisen, aber ich kann das spüren, dass das den Kindern etwas verloren geht. Deshalb hat sich das Thema gemeldet.
Ja, aber trotzdem, ich meine, Sie sagen, es ist ja doch eine relativ akademische Angelegenheit, dass man sagt, seit der Niederschrift des Korans vor 1200 Jahren hat es keine Reform des Arabischen gegeben, also der Schrift. Ich meine, wir haben in der Schweiz und auch in Deutschland vor einigen Jahren die Riesendiskussionen um die Rechtschreibereform mitbekommen.
Die war auch nicht besonders glücklich, auch nicht besonders
das glücklich. Denke ich auch, ja. Aber dennoch... Sie ziehen ja eigentlich unglaubliche Schlüsse aus diesem Nicht-Ändern. Ich zitiere hier aus Ihrer Rede, die Sie gehalten haben anlässlich des Nelly-Sachs-Preises für die Vermittlung übrigens zwischen den Kulturen letztes Jahr in Dortmund. Und da gehen Sie so weit, dass Sie sagen, ein Araber ist heute im Grunde rückständiger als seine Vorfahren im 19. oder 11. Jahrhundert und ziehen oder machen einen Bogen von der vermeintlichen oder wahrhaften Rückständigkeit zur Diktatur der Sippe, zur Unbeweglichkeit der Sprache. Also ich meine, viel politischer geht es ja gar nicht. Dabei wollten sie sich ausruhen.
Ja, Moment mal. Das war der Plan, Nur, ich kann Ihnen nachweisen, erstmal über die erste These. Die Araber heute konsumieren durch das Erdöl, passiert etwas Komisches, Tragisches auch, Tragikomisches. Durch das Erdöl und unser wahnsinniges Überfluss an Geld im Orient kaufen wir alles. Da läuft ein Damaszener mit 3 Handy, wenn Sie so wollen. Mit Mercedes fährt er. Mit besten Kühlschränken und alles mit Elektronik, aber nicht mal die Schraube, die diesen Kasten zusammenhält von dem Handy. Diese Handy zusammenhält, kann er industriell bei sich herstellen. Das heißt, das Erdöl erlaubt uns eine Selbsttäuschung, dass wir zivilisiert sind. Wir sind konsumentmäßig zivilisiert, aber wir tragen zur Zivilisation so wenig wie noch nie. Ein zweites Beispiel. In Deutschland, der Schweiz, in etwa pro Million Einwohner werden 700 bis 800 Bücher pro Jahr gedruckt. Ja? In Arabien 30. In Afrika, in dem problematischen Kontinent 29. Also wir sind durch das Reichtum nicht klüger, nicht vorangegangen. Ich habe berechnet, ein Tag Erdöl reicht für die Reform der ganzen arabischen Sprache, für die Übersetzung aller Weltwerke der Wissenschaft, der Philosophie und der Literatur. Ein Tag. Ich verlange nicht, dass sie hungern, die Araber, damit sie zivilisierter werden. Ein Tag Erdöl, die haben 364 Tage, um aus dem Fenster zu schmeißen mit solchen wahnsinnigen Bauten, die sie machen und ihre Gier nach Konsum. Und deshalb denke ich, das ist die erste These mit der Rückständigkeit, die getarnt wird jetzt. Die zweite Sache, wenn unsere Sprache unbeweglich ist, wenn unsere Sprache so viel Ballast hat, sie ist nicht fähig, die Zivilisation aufzunehmen wie Chinesen. Die Chinesen reformieren sich dauernd und die führen langsam auch ihre Forschung auf der höchsten Ebene. Die Japaner haben ihnen das vorgemacht. Und deshalb sind wir gezwungen, auch hier Schritt zu machen, hier einmal Reform zu machen, dass die Buchstaben fähig sind, ohne den Koran zu berühren. Ich habe auch das betont, damit die Islamisten nicht sagen, jetzt kommt ein Rafik Shamil, der Koran verändert. Der Koran ist perfekt in seiner Art. Dessen Sprache ist genügt für seinen Inhalt. Aber was ist mit der Alltag, mit der Philosophie, wenn Sie ein arabisches Buch aufmachen, ist jede zweite Zeile ein lateinisches Wort, weil wir die Entsprechung nicht haben auf Arabisch. Und das ist ein Mangel. Das soll mir keiner erzählen, dass wir bester Ordnung sind. So, Es gibt viele Merkmale, dass das die Sprache an erster Stelle reformiert wird, damit wir im Denken auch reformiert werden. Weil die Gedanken entstehen durch die Wörter, also eigentlich.
Jetzt sind Sie ja selber, also Sie sind Syrer, man doch auch Araber ein Stück und gehen aber doch sehr hart ins Gericht mit einem ganzen Bevölkerungsteil, der vor vielen Jahrtausenden ja derjenige übrigens war, der sehr viel gegeben hat, auch kulturell, ja, also Mathematik, Schrift und so weiter.
Ja, darauf bin ich sehr stolz.
Aber wann ist es eingebrochen und...
Also das unterscheide ich. Wenn ich kritisiere, das heißt, liebe ich ein Volk. Ich kritisiere niemanden, den ich nicht liebe. Und wenn ich kritisiere, bedeutet nicht, dass ich Leute schlecht mache, sondern ich sage, Leute, wir müssen aufwachen. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Mittel auch. Wir müssen aufwachen. Das Erste, was wir machen müssen, ist Trennung von Staat und Religion. Das Zweite ist eine wahnsinnige Bemühung, um uns auszurüsten mit dem Wissen der Welt. Als die Araber im Aufsteigen waren, haben die ganze griechische Wissenschaft und Philosophie übersetzt ins Arabische. Das hat übrigens das Griechische gerettet auch. Denn das Einzige, was geblieben war, waren die arabische Übersetzung, die man dann über Spanien nach Europa zurückgebracht hat. Ich wollte sagen, wir sollen wirklich nochmal uns besinnen. Was haben wir damals gemacht, damit wir die Zivilisation führten? Wir haben all das bekannte Wissen geholt und von da an entwickelten wir unsere Astronomie, unsere Mathematik, unsere wunderbaren Chemie. Heute machen wir gar nicht. Wir machen Militär, wir machen Kriege, wir machen Diktaturen, die jede Stimme ersticken. Und das gehört Kritik dazu. Und das wollte ich noch einen Teil der ersten Frage sagen. Man fängt ein Thema an in der Kritik der Sprache auf einmal, empfindet man macht eine gesellschaftliche Kritik, wenn man die Sprache kritisiert. Das wollte ich sagen. Das habe ich entdeckt, das habe ich nicht geplant.
Eben, deshalb noch mal ganz kurz. Sie wollten gar nicht politisch sein und haben am Schluss vermutlich ein hochpolitisches Buch geschrieben und die Einreise nach Syrien ist damit nicht einfacher geworden, stelle ich mir vor.
Nein, das würde ich nicht sagen, weil das Buch endet 1958, da war der heutige Präsident noch nicht geboren. Also es war eine Kritik an bestehenden Zustände, der kulturellen Zustände. Und die sind in Saudi-Arabien nicht besser. Syrien ist führend kulturell, wenn Sie so wollen. Aber immer noch viele Jahre noch vor anderen Staaten. Das heißt, ich kritisiere diesmal etwas, was an den Kultur drin ist, unabhängig von der politischen Herrschaft in dem Land. Die können auch sich Sozialisten nennen. Sie müssen mir eine Antwort geben, warum haben wir die Buchstaben nicht und die Perser haben das eingeführt. Wenn die Sprache heilig ist, die Perser waren schlauer. Die haben gesagt, 28 Buchstaben genügen uns nicht. Wir gebrauchen gerne das Arabische, aber wir fügen 4 Buchstaben hinzu. Die haben 32 Buchstaben. Und in einem persischen Buch finden sie kaum ein lateinisches Wort. Alles können sie auf Persisch schreiben. Dafür plädiere ich.
Thank you.
Das ist der Fokus. Zu Gast ist der Rafik Shami, Autor, Schriftsteller, Erzähler. Herr Shami, Sie haben uns vorhin gesagt, dass Sie immer eine CD, eine Musik hören bei einem Buch. Und Sie haben auch gesagt, dass Ihre Familie, also Ihre Frau und Ihren Sohn, damit mindestens ein bisschen zum Wahnsinn treiben. Welche Aufgabe hat denn die Musik? Also was, Sie haben vorhin gesagt, wenn es nicht mehr geht, aber ist es wirklich so quasi ein Entspanner? Andere würden in die Massage gehen?
Ich kann nur von mir aus das beschreiben. Ich kann nicht die Perspektive anderer zur Musik nehmen. Also es gibt Leute, die vielleicht sogar Geschichten da drin lesen. Bei mir bringt mir irgendwas in Schwung in mir, dass die Knoten, die sind unsichtbaren Knoten. Wie die Nervenknoten, die Schmerzen machen, wenn sie Verknotung kriegen im Ischias oder sowas. Und beim Romanschreiben entstehen solche Knoten, wo man nicht mehr weiß, wie soll das hier weitergehen. Jeder Vorschlag, der mir durch den Kopf geht, ist unglaubwürdig. Oder zu viel übertrieben, zu viel Tränen, das will ich nicht. Oder stehe ich in einem Knoten. Und mit der Musik plötzlich, wie wenn eine Welle durch einen Fluss uns erfrischt, so erfrischt sie mich. Weniger als Massage. Ich würde sagen, wie wenn ich ins Meer schwimme, ich merke, dass ich mich entspanne danach, dass ich entspannt zur Küste zurück, zum Strand zurückkomme. Und viele, viele Verkrampfungen gehen weg durch dieses Schwimmen, einfaches Schwimmen. Nicht viel Mathematik und nicht viel Politik, sondern einfach Schwimmen. So ist Musik für mich eigentlich.
Jetzt, Sie schreiben ja manchmal nicht nur Wochen, sondern Monate, sogar Jahre lang an einem Buch. Jetzt, das Geheimnis des Kalligrafen hat rund 460 Seiten, die dunkle Seite der Liebe hatte gegen 1000. Also ich meine, da muss man sich ja gut überlegen, welches Musikstück oder welche CD man wählt, die man sich dann über Jahre anhört. Wie wählen Sie denn aus?
Ganz einfach, Sie werden über mich lachen. In den ersten Wochen, bei den ersten Versuchen, habe ich etwa 30, 40 CDs vor mir. Da fange ich an zu hören. Ein paar Wochen später sind das nur noch 10, denen ich rumpendle. Dann sind das 3 und 4 und dann ist das eine dann. Und das ist wirklich absolut nicht nachdenken. Kommt so. Ich merke, diese laute Musik zum Beispiel ist wunderbar und die konkurriert mit Amelie lange und dann sage ich, das reicht, ist mir zu melancholisch. Und warum Amelie? Weil die Amelie sehr viel Schwung hat. Jan Tiersen ist ein genialer Komponist, der wechselt zwischen Dramatik und zwischen Lust und Entspannung. Und das ist mit dem Kalligrafen, hat das auch damit zu tun. Zwischen Lachen und Tragik, zwischen sehr melancholisch und sehr entspannt. Also.
Wenn Sie schreiben, sind Sie sehr diszipliniert, habe ich gelesen.
Ja.
Vielleicht erzählen Sie anders. Uns, wie Sie das genau machen.
Ja, es geht nicht anders. Vor allem, wenn Sie in einer Fremdsprache schreiben. Das ist doppelt notwendig, diszipliniert zu sein.
Ist für Sie immer noch, auch nach so vielen Jahren?
Ja, ich habe immer noch eine feste Mitarbeiterin, die mit mir dann meine Texte durchgeht am Ende. Nicht meine Frau. Das ist für den Familienfrieden sehr wichtig, dass man als professioneller Autor, der viel arbeitet, für Rundfunk, für Filme, für alles mache ich, das muss aus dem Haus ausgelagert. Also, und da habe ich eine wunderbare Mitarbeiterin. Und heute per E-Mail kann man kommunizieren, jeden Tag hin und her den Text, bis das stimmt. Und was nicht noch deutlich ist, am Telefon wird das gehen. Oder dann pro Vierteljahr machen wir eine Sitzung in irgendeinem ruhigen Café, dass wir zusammenarbeiten, bis zu 6-7 Stunden, dann ist das fertig. Das heißt, ich muss mich disziplinieren deshalb, weil Schreiben, die Idee selbst ist fantastisch immer. Also die erste Phase ist die allerschönste Phase. Chaos pur und Erfindungen. Aber jetzt sitzt man vor diesem Brei und muss daraus ein Kunstwerk machen.
Darf ich da nachfragen? Wissen Sie, wenn Sie zu schreiben beginnen, wie das Ende des Buches sein wird?
Nicht ganz, aber ich weiß, dass bevor ich schreibe, muss der Film klar in meinem Kopf sein. Das ist ein Film. Bei mir ist immer ein Film im Kopf. Das muss er klar sein.
Also Sie haben Bilder. Sie sehen das vor sich.
Ich weiß also, dass Nora am Ende abhaut. Aber was macht der Hamid als Reaktion darauf? Der Ehemann, der betrogen ist. Was macht er? Das war mir nicht sicher. Soll er den Nasri umbringen? Soll er ihn nicht erwischen? Das kommt im Verlauf besser, glaubwürdiger, nachdem die Geschichte etwas gereift ist. Aber ein Verlauf im Kopf muss da sein. Ich habe mein Konzept etwa 20 bis 40 Seiten vor mir, um immer wieder daran zu lesen, damit ich den Faden halte. Aber wirklich, die Geschichte diktiert sich manchmal selbst von innen. Die Details meine ich jetzt. Der Film muss klar sein im Kopf, sonst kann ich nicht anfangen.
Wie sieht ein Tagesablauf bei Ihnen aus, wenn Sie schreiben? Und natürlich interessiert mich nachher dann, ja, was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht schreiben?
Also, Sie werden vielleicht blass vor Neid werden. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Kurzschläfer. Also, ich schlafe, meine Frau sagt, also, du lebst 3 Stunden länger als ich jeden Tag. Ich schlafe nur 5 bis 5,5 Stunden, mehr nicht, seit meiner Jugend. Und ich stehe auf ganz frisch. Die Ärzte sagen, das ist normal. Solange der Körper das verkraftet, das ist normal. Und die allerschönste Phase ist die Nachtphase. Also ich bleibe bis 2 Uhr nachts wach und schreibe. Das ist eine Ruhephase, wo kein Telefon klingt, kein E-Mail kommt, kein Fax kommt. Und ich schreibe, erfinde in diese Stunden. Dann am nächsten Morgen, nachdem ich bin der Frühstückmacher der Familie. Also ich mache Frühstück, mein Sohn geht ins Gymnasium, meine Frau geht in ihr Atelier und arbeitet. Und ich korrigiere das vom Vormittag. Und das ist grässlich, weil ich finde, dass die Hälfte davon nicht saugt. Und ich hasse mich dann, dass ich so dumm erzählen kann. Und wieso habe ich selber nicht aufgepasst am Vorabend? Muss ich jetzt den ganzen Vormittag verlieren? Da bin ich etwas schlecht gelaunt manchmal. Ich mache das klein. Dann kommt eine Phase Nachmittag für Post und Erledigungen, weil der Nachmittag bei mir problematisch ist. Ich habe niedrigen Blutdruck und da kann ich nicht viel arbeiten. Ich erledige dann Steuerberater und was weiß ich. Das, was am Alltag. Und dann gehe ich einkaufen. Die Leute wundern sich. Also, Sie sind am Einkaufen? Sage ich ja. Weil ich der Koch der Familie bin. Ich muss ja kochen, sonst schmeißen sie mich raus dann aus der Familie. Und ich bin Koch. Also wenn ich nicht arbeite...
Das sind
arbeite,
Sie aber, glaube ich, gerne.
Ich bin sehr gerne Koch. Ich bin sehr... Also ich koche wirklich... Ich bin der beste Koch in 50 Kilometer Umgebung. Also
ich habe im Magazin der Zeit, das gerade jetzt beigelegt ist, hat jetzt das Magazin eine ganze Nummer zu Kochrezepten gemacht. Ja. Und ich bin zufällig auf Ihr Tabouleh-Rezept gestoßen.
Die haben mich gebeten, ich soll mein einziges Rezept, wenn ich nichts mehr essen will, was mache ich? Da habe ich gesagt, Tabouleh-Salat. Also,
aber der ist nicht von Ihnen, sondern von Ihrer Tante?
Von meiner Tante, die... Nein, Moment, das ist ein klassischer Salat in Libanon und Syrien. Aber meine Tante ist die Beste in unserer Familie, die das gemacht hat. Ich habe von ihr das abgeschaut, weil meine Mutter hat ihren Gerichte, meine Schwester hat ihre Gerichte und meine Tante hat die Tabouleh gemacht. Und das ist meine Tätigkeit, wenn ich nicht schreibe, dann koche ich für meine Familie, für meine Gäste, dann mache ich ein wenig Gartenarbeit. Ich bin aber nicht so begabt im Garten wie in der Küche. Deshalb überlasse ich das meiner Frau lieber und ich koche gerne. Ja.
Ich habe kürzlich in einem Interview mit Zucchero, dem Musiker Zucchero von Acciari, gehört, dass er sagte, nach einem Album müsse er zuerst wieder ganz leer werden, um überhaupt dann wieder kreativ sein zu können, etwas Neues zu komponieren, neue Musik zu schreiben. Ist das bei Ihnen ähnlich? Und wie sehen diese eben Nicht-Schreibphasen, die ja vermutlich auch manchmal dann sehr lange sind, überhaupt aus?
Es ist wirklich ähnlich. Seine Antwort ist ehrlich und die gefällt mir. Ich reise dann unmittelbar danach und in dieser Phase fühle ich mich mit Stoffen, für die ich keine Zeit hatte während der Recherche. Wissen Sie, Kalligrafie ist eine Welt für sich. Ich habe die alle minutiös recherchiert. Ich erlaubte mir kein Krimi, ich erlaubte mir keine Schundromane, ich erlaubte mir keine Yellow Press, was ich so gerne auffresse, also so Skandale und alles Mögliche. Und jetzt fühle ich mich mit diesem Schrott alles unterwegs. Ich lasse keine Zeitung liegen beim Zahnarzt. Ich lasse kein Magazin. Ich lasse keine Romane. Ich lebe jetzt in meinem Rucksack. Ich habe meinen Koffer für meine eleganten Kleider und ich habe meinen Rucksack mit nur Romanen. Ich lese wirklich.
Also, was haben Sie jetzt so dabei?
Ich habe ägyptische Romane, die sagen Ihnen den Namen nicht viel. Ich habe Kafka zum Beispiel, den ich zum zweiten Mal lesen möchte.
Nicht wirklich Schund, oder?
Nein, es gibt auch sehr ernst. Letzte Woche habe ich den wunderbaren Roman, den genialen Roman oder Erzählung von Dürrenmatt, Die Panne. Ich habe Süßkind lese ich. Also auch ernsthafte, wunderbare Autoren. Aber auch erlaube ich mir wirklich so ganz spannende Krimis, die überhaupt keine Bedeutung literarisch haben.
Wissen auch, was mit Angelina Jolie und Brad Pitt los ist.
Ich weiß ganz genau,
alles.
Warum sie Tränen gekriegt hat, weiß ich alles. Aber diese Phase, wie er sagte zu Cairo, also dass ich da in dieser Phase mich voll mache, ich höre Geschichten, ich schreibe mir Notizen unterwegs von Skandalen, die ich höre oder Liebesgeschichten, die traurig gelaufen sind oder beglückte Flüchte oder was weiß ich. Ich fühle mich jetzt ein Jahr lang, ich gehe bis Mai ohne jede Idee über Romane. Ich fahre jetzt bis Mai meine Tournee und das Wichtigste ist, dass ich jeden Abend absolut frisch auf der Bühne stehe und dadurch fühlt sich das Leben in mir wieder. Die Begegnung mit meinem Publikum zum Beispiel, die ist fantastisch für mich. Dass sie mich so umzingeln mit ihrer Sympathie, das gibt mir viel und gibt mir auch Mut, den nächsten Roman anzufangen. Also diese, nicht diese Hemmung vor den leeren Seiten, das kenne ich nicht. Also ich weiß, das Publikum wartet auf den nächsten Roman, also geh nach Hause brav und schreib diszipliniert.
Also doch nicht dem Verleger sagen, ich schreibe kein Buch mehr. Das haben Sie vor etwa 50 Minuten gesagt.
Ja, nein, ich sage auch nicht dem Verleger kein, das habe ich gelernt. Ein professioneller Autor sagt dem Verleger nie, wann sein Roman fertig wird. Sonst sitzen die Verleger einem im Nacken und die machen Stress. Ich sage nein, wenn das fertig ist, erfährst du als Erster, ich bin ein treuer Autor des Verlages, als Erster erfährst du, aber bitte lass mich jetzt in Ruhe meinen Roman machen. Also. Ja, sag mir nur einen Raum, so ungefähr, sag ich, nee, ich sage gar nichts. Ne?
Ja, damit sind wir schon bei der allerletzten Frage angelangt. Kaum das Geheimnis des Kalligrafen draußen. Hat es schon eine Idee für eine neue Geschichte im Kopf?
Vielleicht, ich verrate Ihnen das aber nicht.
Aber ich bin doch nicht Ihr Verleger.
Ja, aber wir reden nicht unter vier Augen, sondern wir haben mehrere hunderttausend Zuhörer. Und vielleicht sieht mein Verleger zufällig in der Schweiz, sagt, haha, denen sagst du das, aber mir nicht.
Gut, ich verstehe, da ist nicht mehr zu holen. Wir freuen uns auf die nächste Geschichte, wann immer sie kommt, was immer
Danke
das Thema ist.
Danke
ich bedanke
vielmals.
Mich herzlich für das Gespräch und wünsche weiterhin viel Freude.
Und ich danke Ihnen für diese wunderbaren Fragen.
Herzlichen Dank. Allen einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören, sagt Marina Villa.
DRS3 Podcast.